Herzlich willkommen bei Radio Rheinwelle zur Sendung der Amnesty International Gruppe 1541 Wiesbaden. Alle drei Monate auf Sendung Samstag 17 bis 18 Uhr. Im Studio sind heute an der Technik
Ute Elwig,
unser Gast
Sascha Schmidt
und durch die Sendung führt Gisela Sauerwein. Wir danken vor allem in allererster Linie gleich einmal, dass sich uns dieser Experte Sascha Schmidt bereit erklärt hat, hier zu uns ins Studio zu kommen. Und das zeigt auch die Bedeutung unseres heutigen Themas. Am 19. März wurde die Bertelsmann-Studie zum Zustand der Demokratien weltweit veröffentlicht, die besagt, dass sich die Lage der Demokratie dramatisch verschlechtert hat. Nur noch 63 Demokratien stehen 74 Autokratien gegenüber. Bei den Entwicklungs- und Schwellenländern sank demnach die Anzahl der Demokratien auf den niedrigsten Stand seit 20 Jahren. Auch hierzulande wächst die Furcht vor einem Abbau demokratischer Strukturen. Demokratie ohne Demokraten, so nannte man die Weimarer Republik. Wie sieht es 100 Jahre später aus? Leben wir hier auch in einer Demokratie ohne Demokraten? Wer sind diese Antidemokraten und wer kämpft für die Demokratie? Diesen spannenden Fragen gehen wir heute mit unserem Gesprächspartner Sascha Schmidt vom Bündnis für Demokratie dem zahlreiche Organisationen wie Verbände, Parteien und Akteure der Wiesbadener Zivilgesellschaft und natürlich auch die Wiesbadener Amnesty-Gruppe angehören. Aber was Sie über unseren Gast wissen sollten, das sagt er Ihnen jetzt selber.
Ja, freut mich hier zu sein. Ich bin Sprecher des Bündnisses für Demokratie und das auch in meiner Rolle als Zuständiger für den DGB in Wiesbaden. Ich bin Gewerkschaftssekretär und darüber hinaus auch für den DGB Hessen-Thüringen auf Landesebene eine Art Referent, also Abteilungsleiter in dem Themenbereich extreme Rechte, Diskriminierung. Das ist mein Themenschwerpunkt auch innerhalb des DGBs auf Landesebene. Dort arbeite ich auch im Beratungsnetzwerk gemeinsam für Demokratie und gegen Rechtsextremismus mit, bin Politikwissenschaftler und setze mich schon lange mit dem Thema auseinander.
Wir haben ja festgestellt, dass das Bündnis 2013 gegründet wurde und zufällig zum selben Zeitpunkt ungefähr eben auch die AfD. Sie hatten uns schon im Vorgespräch etwas dazu gesagt, aber das sollen wir hier mal weitergeben, bitte.
Ja, tatsächlich. Also die zeitliche Nähe zum Gründungsakt der AfD, der ja in Oberursel stattfand, also gar nicht weit weg von Wiesbaden, und der Gründung des Wiesbadener Bündnisses für Demokratie ist eher Zufall. Denn tatsächlich zu diesem Zeitpunkt war die AfD wahrscheinlich nur wenigen Expertinnen überhaupt bekannt und war ja damals bekanntermaßen noch eher so die klassisch wirtschaftsliberale Professorenpartei. Und was eher der Grund dafür gewesen ist, dass sich zeitgleich in diesem Zufall das Bündnis für Demokratie gegründet hat, waren eher die Auftritte der neonazistischen NPD bzw. deren Jugendorganisation mehrfach in Wiesbaden und dann eben auch die aufkommende Pegida-Bewegung. Und da stand dann auch im Raum, dass es sich auch eine Wiesbadener Pegida-Gruppe gründen sollte, woraufhin 12.000 Menschen in Wiesbaden auf die Straße gegangen sind und frühzeitig da auch dem Ganzen einen Widerstand entgegenzusetzen. Und daraufhin ist dann quasi das Bündnis dann auch gegründet worden.
Wer gehört denn dem Bündnis an?
Das sind eigentlich ähnlich wie schon zu Gründungszeiten aktuell 40 Organisationen, Parteien, Verbände, Gewerkschaften, Amnesty ist dabei, wir haben ATTAC mit dabei, wir haben die Hochschule Rhein-Main, den Stadtjugendring, die Omas gegen Rechts, also das heißt aus unterschiedlichen demokratischen Organisationen, Institutionen und Initiativenvertreterinnen, und das ist ähnlich wie zu Zeiten der Gründung, damals waren es rund 30 Organisationen, die Gründungsveranstaltung fand im Rathaus statt. Wir hatten als Schirmherrn den damaligen OB Arno Gossmann noch dabei und im Prinzip hat sich das Gründungsformat als auch die Organisation so bis heute gehalten. Wir haben allerdings auch immer wieder Anfragen, gerade auch in jüngster Zeit, infolge von der Großdemonstration vom 25. Januar, dass vermehrt Initiativen und Gruppen mitmachen wollen.
Was wir ein bisschen vermisst haben bei der Nennung dieser Gründungsmitglieder, das sind Wirtschaftsverbände. Wie sieht es denn damit aus?
Tatsächlich, würde ich sagen, haben lange Zeit Wirtschaftsverbände sich da eher unpolitisch gegeben. Und auch bis, würde ich sagen, zum Januar, ehe dann auch die Ergebnisse der Recherche von Korrektiv bekannt wurden, haben sich auch Wirtschaftsverbände immer zurückgehalten hinsichtlich der Frage einer Stellungnahme, auch gerade gegen Rechtsextremismus. Und das hat sich jetzt ein wenig gewandelt. Wir haben vereinzelte Anfragen, das Unternehmen auch mitwirken wollen. Da müssen wir in der kommenden Sitzung drüber reden, wie wir damit umgehen wollen und werden. Was wir allerdings mitbekommen, gerade auch von DGB-Seite, ist, dass Unternehmen vermehrt feststellen, dass sich der ausbreitende Rassismus in der Gesellschaft, gerade auch in Bundesländern wie Thüringen, negativ auswirkt auf die eigene Unternehmenslage. Das heißt, es gibt beispielsweise vermehrt rassistische Diskriminierung, woraufhin Mitarbeitende die Unternehmen verlassen oder zum Teil, auch in Sachsen ist das ähnlich, gar nicht mehr in diesen Bundesländern arbeiten wollen. Und in Anbetracht des schon ohnehin großen Fachkräftemangels wirkt sich das nochmal umso negativer aus. Und deswegen beobachten wir jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten, dass sich von den Unternehmensverbänden da auch einiges tut. Gerade auch in Thüringen mit Blick auf den 1. September und der Wahl dort in Thüringen, wo ja ein Horrorszenario droht, dass die AfD stärkste Kraft wird und dann möglicherweise auch Björn Höcke zum Ministerpräsident gewählt werden könnte. Man mag sich das ja gar nicht vorstellen.
Nein. Wirklich nicht. Es gibt ja auch Unternehmer wie Wirth, der ausdrücklich seinen Mitarbeitern gesagt hat, sie mögen nicht die AfD wählen. Also das fand ich jetzt sehr mutig in dem Zusammenhang, aber Sie haben uns hier eine Erklärung geliefert dafür, weil es sich ja wirklich dann auch in dem ganzen Geschehen in der Firma eben entsprechend niederschlägt, ja, diese Unterschiede. Ja. Sie sind ja Experte auf dem Gebiet, haben über Jahre hinweg die ganze Szene beobachtet, die rechte Szene beobachtet und darüber auch ein Buch geschrieben mit ihrer Co-Autorin zusammen. Ich werde nachher den Titel auch nochmal nennen, denn das Buch ist sehr interessant. Aber Sie können uns jetzt einmal berichten, wer diese Akteure überhaupt sind, also die rechtsextremen Akteure.
Ja, das muss man im Prinzip immer unter den besonderen Vorzeichen einer Region, einer Stadt oder des Bundeslandes betrachten. Das kann sehr unterschiedlich sein, wenn wir jetzt nach Wiesbaden schauen. Ich hatte es ja gesagt, war der Gründungsursprung da liegend, dass die NPD, vor allem die Jugendorganisation, hier vermehrt in Erscheinung getreten ist. Und das ist so die klassische Neonazi-Szene. Die Kameradschaften hatten wir noch früher, die ja auch viele Jahre und Jahrzehnte die Szene dominiert haben. Und das hat sich in Hessen als auch in Wiesbaden sehr stark gewandelt. Also insbesondere mit dem Aufkommen von Gruppierungen wie Pegida, der AfD, der Identitären Bewegung hat da ein Wandel stattgefunden. Und trotz des zunehmenden Rassismus oder anderer menschenverachtenden Einstellungen beobachten wir, dass die klassische Neonazi-Szene von diesem Trend nicht profitieren kann. Das heißt, auch über Wiesbaden, Hessen hinaus gibt es im Prinzip kaum noch NPD-Demonstrationen. Ich habe mir letztens Statistik angeguckt. Ich glaube, in den vergangenen Jahr überhaupt noch 10 bundesweit, also in einem Jahr. Sowas hatten wir sonst auch in verschiedenen Bundesländern alleine diese Anzahl. Die Mitglieder der NPD sind von ursprünglich auch mal 7.000 Mitte der 2000er auf jetzt noch knapp 3.000 zurückgegangen. Es gibt hier 260 Mitglieder in Hessen und hier ist beispielsweise die NPD überhaupt gar nicht mehr mobilisierungsfähig. Das heißt, wenn die zur Kundgebung aufrufen, kommen noch 30, 40 Leute. Und demgegenüber stellen wir gleichwohl fest, dass dann die AfD, wie am 8. Oktober beispielsweise bei den hessischen Landtagswahlen, ja dieses Ergebnis mit 18,4% einfahren kann. Also deutlich erfolgreicher ist als eine NPD oder andere Gruppierungen, die wir sonst über Jahre und Jahrzehnte beobachten konnten, was historisch tatsächlich nochmal negativ bemerkenswert ist. Und in einzelnen Landkreisen, auch in Hessen, die AfD bis zu 25% erzielen konnte. Also da hat sich tatsächlich ein starker Wandel vollzogen, der aber nicht bedeutet, dass irgendwie auch die ganze Szene ungefährlicher geworden ist. Darüber hinaus beobachten wir beispielsweise solche Gruppierungen wie die Reichsbürger, die vor wenigen Jahren eher vereinzelt ein Phänomen dargestellt hatten, so gar nicht zusammengeschlossen waren in Organisationen, wie wir es jetzt auch die letzten 3-4 Jahre, vor allen Dingen beginnend nochmal mit Corona beobachten können. Und über diese wissen wir beispielsweise, gab es Umsturzpläne, die dann auch vor dem Oberlandesgericht Frankfurt ab dem 21. Mai verhandelt werden. Das ist im Übrigen der größte Terrorprozess in der Geschichte der Bundesrepublik. Es findet an 3 Oberlandesgerichten, nämlich in München, Stuttgart und Frankfurt, zeitgleich der Prozess statt, weil die hohe Anzahl von 27 Angeklagten noch nie zuvor da gewesen ist und ein Oberlandesgericht das niemals hätte leisten können. Aber das ist im Prinzip beispielhaft für neu aufkommende Milieus, die tatsächlich aber zu einer ernsthaften Gefahr für die Demokratie geworden sind. Und die aber vor wenigen Jahren noch überhaupt keine Rolle gespielt haben hinsichtlich tatsächlich einem gemeinschaftlichen Wirkens gegen die Demokratie.
Und mit welchen Aktionen treten diese Gruppen nun in den Lichtblick?
Auch das muss man von den Gruppen jeweils differenziert betrachten. Ich hatte es schon gesagt, eine NPD, Dritter Weg, wäre die weitere hier existierende militante Kleinstpartei, die rufen gar nicht mehr zu Demonstrationen auf. Das waren ja im Prinzip auch die großen Anlässe, die antifaschistische Initiativen, Bündnisse gegen Rechts dann immer auch wieder auf die Straße gerufen haben. Das sind jetzt vielmehr auch Veranstaltungen, die in geschlossenen Räumen stattfinden. Auch eine AfD steht ja auch eher für Saalveranstaltungen. Denen gelingt es ja tatsächlich auch nicht in Hessen mehr als mal 350 Personen auf die Straße zu rufen, selbst wenn sie auch landesweit dafür mobilisieren. Aber das ist auch, glaube ich, nochmal eine besondere Herausforderung, die Aktivitäten der Szene so zu beobachten, wenn sie tatsächlich auch nicht öffentlich in Erscheinung treten, wie sie stattfinden, weil sie sich tatsächlich auch gar nicht mehr so in die Öffentlichkeit bringen, sind sie auch immer schwerer auch zu beobachten. Also wir sprechen da von einem Monitoring, wo wir dann im Prinzip Analysen rausziehen können über die Stärke tatsächlich der jeweiligen Bewegung und Gruppierung.
Ja, und was machen die, außer dass sie dann eben mal zu solchen Demonstrationen aufrufen? Also speziell auch so die Neonazis?
Also Neonazi-Versammlungen, die dann meistens, wie gesagt, in geschlossenen Räumen in Hessen stattfinden, sind dann klassische Saalveranstaltungen mit Reden. Und in der Regel spielt dann auch irgendein Solokünstler in Anführungsstrichen oder eine Band noch musikalische Darbietungen, um im Prinzip vor allen Dingen auch junge Menschen zu ködern. Das ist also immer ein Rahmenprogramm, wo klar ist, hier geht es auch darum, dass wir junge Menschen auch so eine Veranstaltung nahebringen können. Ansonsten ist das klassische Propaganda, die da artikuliert wird, und das unterscheidet sich dann in den Auftrittsformen, aber von der Form, nicht von dem, was letztendlich auch eine AfD macht. Das sind Saalveranstaltungen, wo die eigene Propaganda an die Mitglieder weitergegeben wird, um diese zu mobilisieren.
Es gibt aber doch auch tatsächlich Aktionen, die absolut kriminell sind. Ich denke da zum Beispiel an Angriffe auf Politiker und so weiter.
Genau, wenn wir uns dann anschauen, wie sich die Gewaltaktivitäten in den letzten Jahren entwickelt haben, das muss man auch ein bisschen differenziert auch von den Aktivitäten betrachten, stellen wir allerdings fest, dass entgegen dem eben beschriebenen Rückgang der klassischen Neonazi-Strukturen wir tatsächlich eine Verdichtung von schwersten Gewalttaten in Hessen beobachten, und das seit 2016 oder wir würden auch sagen seit 2014, 2015 sind wir in einer dritten Hochphase der rechten Gewalt in der Geschichte unseres Bundeslandes. Also niemals zuvor, mit Ausnahme in den frühen 90er, haben so viele Gewalttaten in Hessen stattgefunden wie in den letzten Jahren. Und dann nochmal gesondert betrachtet, so schwere Gewalttaten auch. Das heißt, den Mord an Walter Lübcke, den Terroranschlag von Hanau, verschiedene weitere schwerste Angriffe mit Pistolen, wo es nahezu hätte Tote geben können, mit Messerangriffen, wo einige Betroffene nur durch Glück überlebt haben. Und dann vor allen Dingen zahlreiche Anschlagsplanungen, in denen die Täter, nicht nur die Gruppe um Prinz Reuß, sondern auch beispielsweise ein Familientrio aus dem Hochtaunuskreis geplant hat, mit Waffen Politiker zu töten, MigrantInnen zu töten und zum Teil auch das Ziel hatten, einen neuen nationalsozialistischen Staat auszurufen.
Was genau wollen diese Gruppen? Was schwebt denen vor?
Eine Gemeinsamkeit auch der unterschiedlichen extrem rechten Gruppierungen ist in Deutschland historisch wie aktuell ein völkischer Nationalismus als Ideologie, als Kernelement ihrer Ideologie. Und dieses Ziel verfolgen sie, mal wie jüngst bekannt geworden mit Deportationsfantasien und mal mit tatsächlich, wie wir es auch gerade schon angesprochen hatten, mit durch die Umsetzung von gewaltförmigen Aktivitäten. Darüber hinaus ist auch immer der Antisemitismus virulent gewesen, der auch ein Kernelement gerade auch in der deutschen extremen Rechten darstellt. Und aus dem völkischen Nationalismus heraus lassen sich weitere Diskriminierungsformen auch ableiten, die dann auch immer wieder zutage treten. Ich hatte den Rassismus gerade als zentrales Element schon angeführt. Wir haben aber auch die Homophobie, den Sexismus, Queerfeindlichkeit, all das, wo aus Sicht von Völkischen die Homogenität, die sie annehmen, der Volksgemeinschaft gefährdet ist.
Ja, ich habe da gerade heute gelesen, Höcke unterscheidet ja auch zwischen dem deutschen Staatsvolk, einem ethnischen und aber einem, in dem diese Zugewanderten sind und die gehören eben nach seiner Auffassung nicht dazu.
Genau, das ist im Prinzip der völkische Nationalismus. Die AfD hat in ihrem Grundsatzprogramm von 2016, ebenso wie in ihrem Landtagswahlprogramm für die hessische Landtagswahl im vergangenen Jahr, auch klar drinstehen, sie wollen zurück zum Staatsbürgerschaftsrecht von vor 2000. Und sie schreiben explizit, sie wollen zurück zum Ius Sanguinis, wie es heißt auf Lateinisch, also der Blutszugehörigkeit. Mhm. Und ihre Ablehnung oder ihr Heraustrennen von Menschen, die kein aus ihrer Logik deutsches Blut in sich tragen, wird immer wieder deutlich in diesen Deportationsfantasien oder auch wie es Gauland damals in seiner Hetze gegen die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Aydan Özus gesagt hat, sie ist im Prinzip für ihn keine Deutsche, sondern man wollte sie in Anatolien entsorgen.
Oh. Da fehlen einem die Worte. Gegen wen ganz genau richten Sie sich? Sie haben jetzt hier schon genannt, eine Gruppe, die eben beispielsweise aus Anatolien stammt. Vielleicht sollte man da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen.
Also wenn wir uns beispielsweise auch im Zuge der Recherchen zu unserem Buch Rechter Terror in Hessen die Hauptgruppierungen, die sozialen Gruppen anschauen, die betroffen sind von Gewalt, dann ist das vor allen Dingen so ab dem Jahr 1980 sind das Menschen mit Migrationsgeschichte. Mhm. Also der Rassismus ist da tatsächlich dominant. Wir haben dann aber auch auf dem zweiten Platz, würde ich sagen, Angriffe auf politische Gegner und Gegnerinnen. Also da zeigt sich im Prinzip auch nochmal die Demokratiefeindlichkeit, die sich bei der extremen Rechten gegen jede Form des politischen Gegners richtet. Das sind in den meisten Fällen Angriffe auch auf engagierte Personen, Antifaschistinnen, die versucht haben, mit ihren Aktivitäten auch das Treiben der extremen Rechten einzudämmen. Und in den letzten Jahren stellen wir nochmal eine besondere Orientierung hin auf Politikerinnen fest. Mhm. Das ist natürlich das traurigste Beispiel, der Mord an Walter Lübcke, aber schon in den Jahren zuvor, vornehmlich ab 2015, 2016, waren auch die Drohungen gegen Politikerinnen hier in Hessen so hoch, dass das Innenministerium 300 an der Zahl zählte. Und beispielsweise mein Kinzig-Kreis, auch ein Landrat, angekündigt hat, aufgrund der Drohung nicht mehr antreten zu wollen. Das Ganze hat sich wirklich manifestiert in den letzten Jahren. Und in 2023 hat es mittlerweile, die sind zum Hauptfeind auserkoren worden, die Partei Die Grüne vor allen Dingen getroffen. Also gerade auch die AfD hat schon in einem internen Papier aus dem Jahr 2019 gesagt, die Grünen sind unser Hauptfeind. Im letzten Jahr zählte das Landeskriminalamt Hessen 86 Straf- und Gewalttaten, die sich gegen Vertreterinnen der Partei Die Grünen richtete.
Betroffen sind davon ja auch ganz häufig Bürgermeister, wie Sie das ja gerade vorhin eben auch schon erwähnt haben. Und das führt zu der Gefahr, dass immer mehr Menschen sagen, so ein Amt mag ich gar nicht ausüben mehr. Ja, wer wird es dann ausüben, könnte dann auch wieder gefährlich werden. Sie sprachen auch von Angriffen auf Politiker. Da gibt es ja auch eine etwas markante Geschichte nochmal mit dem Anschlagsversuch auf einen Minister, nämlich.
Genau, den hessischen Innenminister im Jahr 1980 haben wir in unseren Recherchen, aber aufbauend auf Recherchen von dem Journalisten Andreas Förster in der Schweiz herausbekommen, dass im Jahr 1980 eine Frankfurter Neonazi-Zelle, also tatsächlich eine Terrorzelle, versucht hat, den hessischen Innenminister Ekkehard Gries von der FDP zu töten. Die sind allerdings nach Angaben von einem Vertrauensmann eines Geheimdienstes nur daran gescheitert, die Tat umzusetzen, weil sie im Stau gesteckt hatten und Ekkehard Gries dann schon weg gewesen ist. Man kann das aus heutiger Sicht auch irgendwo belächeln. Allerdings, zu dieser Zeit war das Rhein-Main-Gebiet ein bundesweiter Hotspot des Rechtsterrorismus. Die Personen, die daran beteiligt waren, an dem Versuch, sind später dann tatsächlich als Mörder beispielsweise an der Schweizer Grenze in Erscheinung getreten. Es war ein Frankfurter Neonazi, der dort zwei Zollbeamte ermordet hat, oder eben auch als Mitglieder der Hepp-Kexel-Gruppe, die mehrere Bombenanschläge auf US-amerikanische Einrichtungen, also der US Army, vollzogen hat. Und was wir die letzten Jahre beobachten, das ist eigentlich eine neuere Entwicklung. Also fernab von dieser eben genannten Hochphase, wo tatsächlich auch Neonazis immer wieder auch Vertreterinnen oder Einrichtungen des deutschen Staates angegriffen haben, war das in den letzten Jahrzehnten eher weniger der Fall. Da war das dominante Motiv, wie eben erwähnt, der Rassismus. Was wir jetzt die letzten Jahre beobachten, ist, dass vor allen Dingen infolge von der Corona-Pandemie und der Radikalisierung von diversen Gruppierungen, nehmen wir beispielsweise die Reichsbürgergruppe Vereinte Patrioten, das ist eine Gruppierung, die mit der Gruppe um Prinz Reuß in Kontakt stand, die hatten vor, den Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu entführen. Richtig. Ja, und so haben wir tatsächlich mehrere Gruppierungen, die dezidiert darauf abgezielt haben, die Demokratie ins Wanken zu bringen, möglichst abzuschaffen und dann je nach Ideologie neuen nationalsozialistischen Staat oder eben eine Monarchie zu errichten. Und in dieser Verdichtung, wie ich es vorhin auch schon benannt habe, sehen wir tatsächlich auch eine neue Qualität und eine neue Gefahr für die Demokratie.
Ja, das Ansteigen der Gewaltbereitschaft macht sich ja leider auch in anderen Bereichen bemerkbar, aber das ist hier natürlich wirklich erschütternd. Mit welchen Erzählungen versuchen diese Gruppen denn Anhänger zu gewinnen? Was versprechen die denen beispielsweise?
Also wir haben im Prinzip zwei Stränge, würde ich sagen, was die großen Erzählungen ausmacht. Das eine ist die rassistische Erzählung, die vermitteln will, es gäbe einen Plan für einen großen Austausch, wie es die identitäre Bewegung als Narrativ ins Spiel gebracht hat, was ja im Prinzip auch allgegenwärtig ist in AfD-Kreisen und anderen, genauso wie die Behauptung einer Umvolkung, was das gleiche Prinzip mit sich bringt. Das ist eigentlich ein Wording, was man sonst auch von NPD-Kreisen kannte, oder die Islamisierung des Abendlandes. Das sind letztendlich Erzählungen, die vermitteln, wir hätten es mit einer substanziellen Bedrohung des deutschen Volkes zu tun. Das heißt, es gäbe da einen Plan, und dann ist es meistens auch verbunden mit antisemitischen Erzählungen, wo das deutsche Volk abgeschafft werden soll. Und daraus leiten dann eben Gewalttäter häufig, wie beispielsweise der Attentäter von Christchurch, der über 50 Menschen getötet hat und sich genau auf den großen Austausch bezogen hat, ihre Taten ab, weil die glauben, sie müssten genau diese Vorhaben verhindern. Die zweite Strömung der Erzählung, würde ich sagen, sind Verschwörungserzählungen, die vor allen Dingen auch aus dem US-amerikanischen Raum hier rübergeschwappt sind. Im Zuge der Corona-Pandemie sehr dominant ist beispielsweise die QAnon-Erzählung. Also, dass es da einen pädophilen Kreis von Politikerinnen geben würde, die, wie bei der Pizzagate-Affäre dann beschrieben, in Kellern Kinder gefangen halten würden und denen ein Serum entziehen würden, um sich davon ein Verjüngungsprodukt auch zu verabreichen. Das, so absurd wie das klingt, hat das dazu geführt, also da glauben tatsächlich viele Leute dran. Es gibt eine QAnon-Bewegung, die auch gerade auch bei den Corona-Leugnern sehr stark vertreten gewesen ist. Und die Absurdität fand dann ihren Höhepunkt, dass ein in den USA ein Anhänger dieser Erzählung, dieser Pizzagate-Erzählung, in die vermeintliche Pizzeria eingedrungen ist mit einem Schnellfeuergewehr, in der angeblich im Keller diese Kinder gefangen gehalten wurden, aber in der Pizzeria gab es weder einen Keller noch all das, was in dieser Erzählung verbreitet wurde. Gleichwohl glauben das viele Leute und glauben tatsächlich gegen diesen vermeintlichen Deep State, also diesen tiefen Staat, der das Ziel hätte, uns alle zu unterjochen oder hier einen Ökosozialismus aufzubauen oder was auch immer. Das sind so Erzählungen, die dann so mit dem vermeintlichen Great Reset einhergehen. Das bezieht sich dann auf ein Buch von Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum, dass wir alle hier enteignet werden sollen und dass ein großer Plan ist, der dahinter steht. Und diese Erzählungen, die verbreiten sich, diese Verschwörungserzählungen, extrem in den letzten Jahren und sind tatsächlich immer wieder handlungsanleitend für die Radikalisierung von neuen Milieus.
Da fühlt man sich ja ins Mittelalter zurückversetzt. Wie lässt es sich erklären, dass gerade so viele junge Menschen AfD wählen?
Ja, das fragen sich viele, das werden wir in unseren Vorträgen immer wieder gefragt. Und tatsächlich würde ich sagen, ist da die Forschung auch noch im Anfangsstadium, weil die Erkenntnisse gerade auch beispielsweise von der Hessischen Landtagswahl, wo die AfD unter Erstwählenden die zweitstärkste Partei geworden ist, liegen ja noch nicht so lange zurück. Aber ein Erklärungsmuster, was aktuell diskutiert wird, ist auch die sehr erfolgreiche Arbeit der AfD im Social-Media-Bereich. Und ganz aktuell sind vor allen Dingen die Aktivitäten auf TikTok. Also einer, vielleicht auch die wichtigste Plattform für junge Menschen, in der es der AfD auch gelungen ist, sehr präsent zu sein, wirklich hohe Zugriffszahlen zu bekommen. Warum das letztendlich funktioniert, dass ein Maximilian Krah, der Spitzenkandidat der AfD zur Europawahl, der den jungen Menschen zuruft, oder vor allen Dingen den jungen Männern, Männer sind rechts, dann klappt's auch mit der Freundin. Das ist sicherlich noch was zu erforschen ist. Aber, weil wir ja im Prinzip das noch dazwischen geschoben, eigentlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten eher davon ausgegangen sind, dass gerade auch junge Menschen eher sich progressiv entwickelt haben. Auch meine Co-Autorin, die arbeitet mit jungen Menschen, also die im Bundesfreiwilligendienst aktiv sind, die sagt, wenn sie die Seminare zur politischen Bildung da führt, die Leute sind total fit, sehr sensibilisiert gegenüber Diskriminierungsformen, und die konnte sich das auch nur schwer erklären. Dann haben wir aber auch auf der anderen Seite verschiedene sehr populäre Influencer, denen es tatsächlich auch gelingt, verbunden mit ganz unscheinbaren Themen, auch vielleicht auch jungen Frauen gerade auch ein eher reaktionäres Geschlechterbild zu vermitteln. Und offenbar fruchtet das, wie gesagt, warum genau und wie das funktioniert, das ist noch zu erforschen, aber es sollte uns aufwecken, vor allen Dingen auch die Parteien, denn die AfD hat auf TikTok so viele Follower wie alle anderen Parteien nicht zusammen. Das ist keine neue Entwicklung. Das haben schon Recherchen aus dem Jahr 2018, 2019 hervorgebracht, dass die AfD auch auf Facebook damals mehr Followerinnen hatte als die großen Volksparteien zusammen. Und da müssen tatsächlich dann die demokratischen Parteien auch zusehen, dass sie da deutlich präsenter werden.
Aha. Also ich sehe halt auch eine Schwierigkeit darin, dass so viel wenige junge Menschen heute überhaupt noch Zeitungen lesen und sich mit kritischen Medien beschäftigen, ne? Und das andere, das bekommt man so leicht und manchmal eigentlich auch fast subversiv nimmt man das dann auf. Ja. Wie reagiert nun der Staat? Also Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, was ja sehr wichtig ist, wie Parteien darauf reagieren müssten. Hoffentlich tun sie das auch, ne? Aber wie reagiert der Staat auf diese ganze Entwicklung? Gibt es da Verbote oder wird da nur Aufklärungsarbeit betrieben?
Also es hat sich, glaube ich, infolge des Mordes an Walter Lübcke in Hessen einiges getan. Wenn wir dann nochmal zurückschauen, da gibt es viele Berichte, auch ich könnte solche anführen, in denen immer wieder auch der Eindruck entstanden ist, dass die Sicherheitsbehörden die Gefahr von rechts nicht wahrgenommen haben, so wie das auch Zivilgesellschaft wahrgenommen hat, wie das Betroffene wahrgenommen haben. Und dann nach dem Mord an Walter Lübcke hat das Landeskriminalamt eine sogenannte BAOR, eine besondere Aufbauorganisation Hessen Air, also für Rechtsextremismus, ins Leben gerufen. Und die haben seit der Gründung im September 2019 sehr, sehr viele Aktivitäten durchgeführt. Dazu gehören beispielsweise Razzien bei SENE-Mitgliedern, unglaublich viel Waffen gefunden. Das kann man auch so positiv anführen. Ernüchternd ist allerdings den eben beschriebenen Blick zurück und man stellt sich die Frage, warum hat man das vorher nicht auch in dieser Intensität getan? Auch, man musste immer wieder daran erinnern, ein Stefan Ernst, der Mörder von Walter Lübcke, ist aus dem Fokus der Sicherheitsbehörden geraten und man hat im Prinzip seine Akte, obwohl er an gewalttätigen Aktionen noch 2010 beteiligt gewesen ist und 2011 noch in Thüringen bei einem der bundesweit bedeutendsten Neonazis auf einer Veranstaltung gewesen ist, hat man seine Akte letztendlich verschoben. Also gelöscht hat man sie nicht wirklich, sondern ins Moratorium verschoben und ihn aus den Augen verloren und dann eben nicht mitbekommen, wie er ab 2015 sich wieder reaktiviert hat und mit dem zeitweise Mitangeklagten Markus H. dann eben das Video gedreht hat, mit dem dann die Hetze gegen Walter Lübcke begonnen hat. Und dann ein sehr, sehr drastisches Beispiel auch für die Zeit vor 2019 anzuführen. Wir haben dann aber auch tatsächlich bundesweite Verbote, wie beispielsweise gegen die Terrorgruppe COVID-18, wo wir auch führende Mitglieder in Hessen hatten. Allerdings muss man auch hier sagen, man stellt sich die Frage, warum erst im Jahr 2020 diese Terrorgruppe verbieten, wenn man doch deren Hauptorganisation Platten Anna schon im Jahr 2000 verboten hat. Die nächste Gruppierung, die dann verboten wurde, waren die Hammerskins, auch eine militante Elite-Gruppierung, die auch viele Jahre agieren konnte. Aber um es nochmal versuchen, positiv zu wenden. Es wurde in den letzten Jahren verstärkt agiert und das sehen wir vor allen Dingen in Hessen mit Blick auf diese 6, 7 schwersten Terrorplanungen, die ich vorhin nur kurz skizziert habe, die tatsächlich ja auch verhindert wurden, bevor die Täter zuschlagen konnten. Das heißt, da waren die Sicherheitsbehörden in der Regel frühzeitig dran. Es ist zu hoffen, dass diese positive Entwicklung beibehalten wird. Aus der Geschichte heraus würde ich sagen, braucht es aber eine wachsame Zivilgesellschaft, aktive Medien, die immer wieder auf die Gefahren hinweisen und auch die Sicherheitsbehörden und die Politik daran erinnern, ihren Kampf gegen die größte Gefahr für unsere Demokratie nicht einzustellen oder nachzulassen.
Ja, es wundert eigentlich natürlich, dass die Selbstenttarnung des NSU nicht als Weckruf verstanden wurde.
Genau, das hat tatsächlich auch noch lange gedauert, bis da tatsächlich Konsequenzen gezogen wurden, also zumindest mal Veränderungen herbeigeführt wurden. Konsequenzen hat es in der Form ja nicht gegeben, dass die Aufklärung bis heute absolut defizitär ist, dass es im Prinzip auch, es gab verschiedene Rücktritte, die eingefordert wurden, auch bei den Ämtern für Verfassungsschutz, aber tatsächlich bis heute ja die großen zentralen Fragen ungeklärt sind. Und vor allen Dingen auch die Frage, welche Rolle hatte der Staat und welche Kenntnisse hat es möglicherweise auch gegeben. Was wir schon beobachtet haben, ist, dass es vor allen Dingen in der Wissenschaft, aber auch im Bereich Initiativen, die sich mit rechter Gewalt auseinandergesetzt haben, mit auch vergessenen Gewaltakten, die häufig zu Todesfällen auch geführt haben und da ein Gedenken initiiert haben, dass da sehr viel aufgearbeitet wurde bei der Geschichte rechter Gewalt, rechten Terrors, wo wir ja auch unser Buch als Teil dieser Aufarbeitung sehen, um diese vergessenen Fälle tatsächlich auch ans Licht zu holen. Und einen positiven Fall möchte ich noch anführen. Das ist der Mord an Ali Bayram im Februar 1994 in Darmstadt. Der wurde von einem Rassist vor den Augen seiner Familie in seiner Wohnung erschossen. Und es hat 30 Jahre gedauert, bis diesem Mord gedacht wurde. Als wir in Darmstadt referiert haben, kam eine Stadtverordnete aus Darmstadt auf uns zu. Die hatte davon noch nichts gehört und die hat die Initiative ergriffen, einen Antrag in der Stadtverordnetenversammlung zum Gedenken gestellt, zu einer Benennung eines Platzes, einer Straße nach Ali Bayram. Und am 18. Februar diesen Jahres hat es dann ein sehr würdiges Gedenken gegeben, wo die Familie zumindest mal nach 30 Jahren einen Hauch Genugtuung erfahren hat. Das war eine sehr, sehr emotionale Veranstaltung. Aber man muss sagen, das ist jetzt eine Anerkennung durch die Stadt Darmstadt. Wir würden uns hoffen, dass das Land Hessen nachzieht. Denn es gibt im Prinzip keinen Mord von den 20, die wir, aber auch andere für Hessen von rechter Seite in der Zeit vor dem NSU gezählt haben, die von staatlicherseits anerkannt sind. Alle Morde vor 2006, der Mord an Halit Yozgat, der ja aber erst 2011 bekannt geworden ist, sind in Hessen nicht offiziell anerkannt worden. Also alle Morde mit rechten Motiven. Nicht anerkannt. Die finden in keiner Statistik statt. Es hat beispielsweise 2006 eine Anfrage im Hessischen Landtag gegeben, wie viel Morde denn die Landesregierung gezählt hat. Und da kam tatsächlich die Antwort, solche Statistiken werden nicht geführt.
Ja, da fehlt einem die Sprache. Was auch immer in dem Zusammenhang verwundert, das ist, dass ein Mann wie Höcke immer noch praktisch hessischer Beamter ist. Müsste ihm da nicht eigentlich das Beamtenrecht entzogen werden?
Ja, das sollte man eigentlich meinen. Ich bin jetzt kein Experte im Beamtenrecht, aber wenn man sich vergegenwärtigt, dass er an der Spitze steht von einem Landesverband, der als gesichert rechtsextremistisch durch den Verfassungsschutz bewertet worden ist, der gerichtsfest als Faschist bezeichnet werden kann, der aktuell mehrere Anklagen hat wegen mutmaßlicher, muss man immer sagen, bevor es gerichtlich tatsächlich auch so beurteilt wurde, Verwendung von Losungen, in dem Fall der SA, also nationalsozialistischer Organisationen. Dann sollte man sich die Frage stellen, wie kann denn so ein Mensch tatsächlich noch an einer hessischen Schule jemals arbeiten? Das Kultusministerium hat hierzu keine Entscheidung in dem Sinne getroffen, wie wir, glaube ich, meinen, was die Entscheidung sein müsste. Warum nicht, kann nur das Kultusministerium erklären, wenn überhaupt. Ich kann es nicht erklären.
Schade. Welche Flügel bestimmen denn nun die Arbeit der hessischen AfD?
Das kann man ganz gut an der Person Andreas Lichert beschreiben. Andreas Lichert ist mittlerweile Co-Landesvorsitzender der AfD in Hessen. Er prägt im Prinzip als einer von zwei Vorsitzenden mit Robert Labrot zusammen die Arbeit des Landesverbandes. Er hatte, um dann so seinen Werdegang zu beschreiben, was zugleich auch eine Beschreibung der Radikalisierung in Hessen der AfD anbelangt, er hatte 2018 schon mal versucht, Landesvorsitzender zu werden. Damals ist er deswegen gescheitert, weil publik wurde, dass er eine zentrale Rolle gespielt hat bei dem Kauf eines Hauses für die identitäre Bewegung in Halle. Daraus wurde dann das wichtigste Zentrum der identitären Bewegung in Deutschland. Andreas Lichert war darüber hinaus über 10 Jahre im Trägerverein des Instituts für Staatspolitik. Das heißt, jener Denkfabrik der sogenannten Neuen Rechten um Götz Kubitschek, in dem im Prinzip die Strategien gesponnen werden, mit der die Neuen Rechten agiert und die Neue Rechte, das Institut für Staatspolitik, würde ich ganz klar auch als demokratiefeindlich bis faschistisch bezeichnen. Andreas Lichert durfte aufgrund seiner Nähe zur identitären Bewegung auch gerichtsfest von einem Fraktionskollegen, der mit ihm tatsächlich in der Landtagsfraktion gesessen hat, als stolzes Mitglied der identitären Bewegung bezeichnet werden. Mit der identitären Bewegung besteht eigentlich ein Unvereinbarkeitsbeschluss, auch in der hessischen AfD. Das stört nun alle offenbar nicht mehr, spätestens im Jahr 2024 nicht, aber schon im November 2021 wurde Lichert dann zum Landesvorsitzenden gewählt und im vergangenen Jahr wurde er in seiner Rolle bestätigt und erreichte mehr Stimmen als der moderatere Robert Lambrou. Das heißt, er sitzt heute fester im Sattel als sein moderater Co-Landessprecher, der aber gerne vor die Kameras gelassen wird, weil er mit sanfter Stimme immer versucht, uns zu suggerieren, dass die AfD eine liberal-konservative Partei sei. Aber es ist im Prinzip genau auch Robert Lambrou zu verdanken, dass eine Person wie Andreas Lichert so fest auch im Sattel sitzt, der AfD in Hessen, denn er hat sich in mehreren Aussagen immer wieder vor die Flügelaktivisten gestellt. Also Andreas Lichert war einer der führenden Flügelaktivisten in Hessen, bevor dieser formal aufgelöst wurde, und hat explizit gesagt, dass auch ein Andreas Lichert auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Also er hat quasi auch den Boden bereitet für diese Person und stellt sich noch immer davor. Robert Lambrou hat sich auch immer geweigert, explizit sich zur Höcke zu positionieren. Und insofern würde ich zu der Frage sagen, es gibt diese Flügelkämpfe in Hessen gar nicht mehr, sondern führende Flügelaktivisten, das ist auch jemand wie beispielsweise der stellvertretende Landesvorsitzende der hessischen AfD, Heiko Scholz, prägen die Partei maßgeblich mit.
Naja, und Lambrou tritt ja eigentlich auch noch auf mit einem Migrationshintergrund. Und insofern setzt er da vielleicht Signale, seht mal, wir haben ja gar nichts gegen Menschen, die eben irgendwann mal hierher gekommen sind und fleißig hier arbeiten, ne? Ja, Sascha Schmidt, noch eine Frage zu Ihrer Arbeit. Wie reagieren denn die sozialen Medien auf Ihre Arbeit?
Also meine persönlichen sozialen Medien, die halten sich in Grenzen. Ich bin tatsächlich auch erst seit kürzerem eher auf einem weniger besuchten sozialen Medium, nämlich wie Blue Sky, vertreten. Ansonsten war das lange Zeit, sag ich mal, nicht so mein Fall, aber mit der Veröffentlichung des Buches war das dann naheliegend, dass man da auch nochmal die Erkenntnisse verbreitet, darauf hinweist, wo Veranstaltungen stattfinden. Wir sind ja tatsächlich auch zu 40 Veranstaltungen seit Erscheinung des Buches eingeladen worden in Hessen. Das heißt, die negativen Reaktionen halten sich in Grenzen. Es gibt aber auf den Seiten beispielsweise des Bündnisses für Demokratie oder auf anderen immer wieder auch die klassischen Kommentare, Herabwürdigungen, aber auch die sind, glaube ich, vergleichsweise nicht der große Shitstorm, wie wir es beobachten. Tatsächlich haben wir auch sehr, sehr positive Reaktionen, also insbesondere mit Blick auf die Großdemonstration vom 25. Januar hier mit 15.000 Menschen in Wiesbaden hatten wir unglaublich viele positive Rückmeldungen. Die Veranstaltung wurde im Vorfeld, ich weiß gar nicht, über 7.000 Mal geteilt. Es haben ganz, ganz viele Leute uns gedankt für das Engagement in den Kommentaren und das hat sehr, sehr gut getan. Also insofern würde ich tatsächlich sagen, sind meine Erfahrungen mit den sozialen Medien noch sehr positiv und es ist immer sehr dankbar, wenn die Menschen sich bedanken für die Arbeit, die wir machen.
Also das ist doch wirklich positiv, darüber können wir uns freuen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich den Titel des Buches noch einmal nennen möchte, jetzt hier vielleicht sogar zum Mitschreiben. Sascha Schmidt und Yvonne Weihrauch, Rechter Terror in Hessen, Geschichte, Akteure, Orte. Erschienen ist es in Frankfurt am Main und umfasst 400 Seiten. Also dieses Buch sollte man sich unbedingt zu Gemüte führen. Nun hatten Sie ja auch gesagt, dass Sie Mitglied im DGB sind. Wie ist denn die Stimmung bei den DGB-Mitgliedern?
Sehr unterschiedlich. Das heißt, wir haben sehr unterschiedliche Milieus, sehr unterschiedliche Branchen, die wir vertreten. Sehr unterschiedliche Bildungshintergründe. Für uns als Gewerkschaften ist die Verteidigung der Demokratie, der Kampf gegen den Faschismus quasi auch aus historischen Gründen in unserer DNA angelegt. Wir gehörten zu den Ersten, die im Nationalsozialismus beseitigt wurden. Mhm. Und das
Mai 33.
Genau, am 2. Mai 33. Genau. Auch da ist die Geschichte der Gewerkschaften in der Sinne wie bei anderen demokratischen Organisationen in der Weimarer Republik nicht sehr rühmlich. Man hat auch da, würde ich sagen, in großen Teilen die Gefahr unterschätzt, aber man hat dann im Prinzip sehr schnell erlebt, dass man doch auch als Teil der Arbeiterbewegung besonders im Fokus gestanden ist, wurde dann beseitigt und das prägt, glaube ich, auch das Grundverständnis vieler Gewerkschafter, Gewerkschafterinnen in Bezug auf den Faschismus, auf die Verteidigung der Demokratie. Da sind wir uns bewusst, dass das dazugehört zu unserer DNA und gleichwohl müssen wir feststellen, dass unter Gewerkschaftsmitgliedern die Affinität zur AfD erschreckend hoch ist. Auch überproportional, nicht nur bei der Hessischen Landtagswahl. Und wir setzen uns sehr, sehr intensiv damit auseinander, wie wir in den Betrieben uns auch mit dieser Affinität auseinandersetzen können, wie wir Stellung beziehen können, wie wir die Kolleginnen und Kollegen, die da eine Affinität zeigen, auch zum Umdenken bewegen können. Ansonsten sind wir eigentlich bei fast allen Aktivitäten auf der Straße mitbeteiligt, insbesondere jetzt mit Blick auf die Landtagswahl in Thüringen.
Stundenlang könnten wir Ihnen noch zuhören. Sie haben so viel zu sagen und wir hoffen, dass das auch in den Köpfen ankommt. Aber wir hatten ja jetzt hier zum Schluss wenigstens noch einen positiven Aspekt da auch gehabt. Also nicht gerade jetzt zum allerletzten Schluss mit den Gewerkschaftsmitgliedern. Wir danken Sascha Schmidt, dass er sich die Zeit genommen hat, an diesem wunderschönen Tag hier zu uns ins Studio zu kommen und über seine Arbeit zu berichten. Das zeigt, wie notwendig das ist. Wir von Amnesty treffen uns jeden zweiten Mittwoch im Monat. Unser nächstes Treffen findet am Mittwoch, 8. Mai, ist ja auch ein klassisches Datum, um 19 Uhr statt in der Wallramstraße 16 in der alten Gewerbeschule. Sie können sich aber auch virtuell über eine Videokonferenz einwählen. Weitere Informationen über unsere Arbeit erhalten Sie im Internet unter www.amnesty-wiesbaden.de, Gruppe 1541. Wir möchten zum Abschluss auch noch auf verschiedene Veranstaltungen hinweisen. Das Go East Film Festival, an dem wir immer beteiligt sind, in der Wiesbadener Innenstadt kann man die Fahnen zu diesem Festival sehen. Und wir danken Ihnen fürs Zuhören und wünschen Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie wachsam.
Alles klar. Ciao.
Tschüss.
Also.